ARD Sounds.
Moin, willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maike Nielsen und bei dieser Nachricht sind vielleicht einige von euch aufgeschreckt. Hamburg könnte seine Klimaziele verfehlen. Was ist da dran? Das klären wir gleich. Dann, Hamburg bekommt viel Geld vom Bund, um den Bildungsbau zu verbessern. Aber warum denn ausgerechnet den und was bringt uns das? Da haben wir mal nachgefragt. Und wir sprechen über einen Prozess gegen Polizisten, die beim G20-Gipfel eingesetzt waren. Der ist nämlich heute vor dem Amtsgericht gestartet. Und ihr erinnert euch sicher noch, wie doll Hamburg damals vor 9 Jahren im Ausnahmezustand war. Autos brannten. Es gab den Appell von Schulen, jetzt bitte schnell die Kinder abzuholen. Und Butni-Chef Kurt Wölke, der hat uns erzählt, wie sein Geschäft geplündert wurde.
Das, was da passiert ist, war für mich, also ich konnte es überhaupt auch gar nicht fassen, weil ich ja an diesem Abend auch da war. Aber wie das so abgelaufen ist, kann man sich einfach nicht, war für mich unvorstellbar.
Ja, viele Prozesse später wurden etliche Menschen, die damals gewalttätig gegen den G20-Gipfel protestiert haben, verurteilt. Dies heute aber ist der erste und einzige Prozess, bei dem Polizisten angeklagt sind. Wir haben heute den 30. Juni.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ja, die Bilder aus Hamburg sind damals um die Welt gegangen, als es rund um den G20-Gipfel Ausschreitungen, Verwüstungen und zahlreiche Verletzte gab. Verletzt wurden offenbar auch Demonstrantinnen und Demonstranten, denn seit heute stehen Polizisten vor Gericht. Elke Spanner, unsere Gerichtsreporterin, du warst ja dabei bei dem Prozess. Was wird den Polizisten denn genau vorgeworfen?
Ja, es sind 3 angeklagt und ihnen wird vorgeworfen, dass sie einen G20-Gegner verprügelt haben sollen. Das Ganze spielt in der Nähe des Bismarck-Denkmals. Da gab es halt Ausschreitungen, es sind Steine auf Polizeiwagen geflogen. Und die Polizisten, die waren in so einer Beweissicherung und Festnahmeeinheit und ihr Auftrag war es, da die Menschenmenge aufzulösen. Und der Mann, den sie dann verprügelt haben, der war damals 20, der war gar nicht in der Menschenmenge. Der hatte sich nämlich mit Freunden vorher schon abgesetzt, weil ihm die ganze Sache schon viel zu heiß geworden war. Die waren aufs Bismarck-Denkmal geflohen und wollten von da alles in Ruhe beobachten. Ja, und da kamen dann die 3 Polizisten hinterher und haben ihn verprügelt und auch verletzt. Der ist im Krankenhaus gelandet.
Die Ermittlungen gegen diese Polizisten waren ja schon eingestellt. Wie kam es denn dazu, dass der Fall wieder aufgenommen wurde?
Ja, die Ermittlungen waren eingestellt, so wie alle anderen auch, muss man sagen. Es gab 157 Ermittlungsverfahren gegen Polizistinnen und Polizisten, alle eingestellt. Und damals war die Staatsanwaltschaft sehr unter Druck geraten, sehr in die Kritik, weil immer gesagt wurde, hier werden gerade hunderte von Demonstrierenden werden verurteilt, warum nicht ein einziger Polizist vor Gericht? Und daraufhin hat sich der Generalstaatsanwalt, Jörg Fröhlich heißt der, alle Akten nochmal vorlegen lassen, hat das nochmal alles durchgesehen und bei dem Fall hat er dann gesagt, nee, stopp, dann nehmen wir die Einstellung zurück, die Akten machen wir wieder auf. Und so ist es jetzt zum Prozess gekommen. Es ist der einzige gegen Polizistinnen und Polizisten nach G20.
Und die Polizisten, die angeklagt waren, logischerweise, die waren ja heute da. Was haben die gesagt?
Das war ein sehr ungewöhnlicher Prozesstag, muss ich sagen, weil die 3 das alles frei eingeräumt haben. Man muss dazu sagen, es gibt auch wohl relativ eindeutige Videos, aber dennoch, ne, sie haben das eingeräumt, haben ihre Schläge erklärt mit letztendlich Überforderung. Die waren da seit 24 Stunden im Dauereinsatz. Sie sagten, die Lage war vollkommen unübersichtlich. Damals haben sie das für gerechtfertigt gehalten, weil sie diesen Zeugen wohl irgendwie als da Teil dieser Gewalttäter wahrgenommen hatten. Im Nachhinein ist ihnen klar, nee, es war nicht gerechtfertigt. Das haben sie alle gesagt und dann haben sich 2 auch explizit bei dem Zeugen entschuldigt. Und der eine hat dann tatsächlich, ist dann aufgestanden, hat aus seiner Hosentasche ein Portemonnaie gezogen, hat da 500 Euro rausgezogen in Geldscheinen, die hat er vorher da abgezählt und hat die dann noch vor Ort dem Zeugen in die Hand gedrückt als Schmerzensgeld.
Im Gerichtssaal?
Im Gerichtssaal, genau. Und der Zeuge, der hat sich gefreut, der hat dann die Hand auch geschüttelt und hat sich bedankt für die Entschuldigung und hat dann auch noch sowas gesagt, wie auch wie schön, dass wir das jetzt nach so langer Zeit endlich mal klären konnten. Also eine tatsächlich sehr versöhnliche Situation im Gericht. Und der Zeuge ist mittlerweile auch so eine Art Kollege, der macht gerade eine Ausbildung als Security-Mann. Und der hat dann so gesagt, also was die damals gemacht haben, sowas darf nicht passieren, aber ich weiß, wie es passiert ist und hat damit die Entschuldigung angenommen.
Und so eine versöhnliche Szene, hast du sowas schon mal erlebt?
In so einem Setting zwischen Polizisten und Angeklagten, nein, noch nie.
Danke, Elke.
Sehr gerne.
Bis 2040 will Hamburg ja klimaneutral werden. Ihr erinnert euch, darüber habt ihr ja beim Volksentscheid im vergangenen Jahr abgestimmt. Aber dass es noch ein langer Weg bis zur Klimaneutralität ist, das zeigt die aktuelle CO2-Schätzbilanz. Und hier hat sich Frauke Reinig angeguckt. Was sagt denn die aus, Frauke?
Ja, die sagt, dass 2025 in Hamburg mehr als 12 Millionen Tonnen CO2 in die Luft geblasen worden sind. Und das sind gut 300.000 Tonnen mehr von dem giftigen Klimagas als 2024. Oh. Und das ist eben laut dieser Schätzbilanz dann ein Plus von 2,6%. Vielleicht nochmal ganz kurz, diese Schätzbilanz, das machen Umweltbehörde und Statistikamt Nord. Da werden dann die Werte geschätzt, weil es die sonst erst nach 2 Jahren geben würde, also sehr, sehr spät. Mhm. Und das ist wirklich ein Pfund, denn du hast es schon gesagt, bis 2040 will die Stadt klimaneutral werden und damit das klappt, muss der CO2-Ausstoß um mindestens 98% gegenüber 1990 gesenkt werden. Da waren wir eine Zeit lang auch irgendwie ganz gut auf dem Weg. Die Kurve ging stetig nach unten. 2023 gab es nochmal so einen richtigen Knick um 10% runter. Aber zuletzt gab es dann einen Seitwärtstrend, wie der Senat es sagt, und jetzt eben wieder die Bewegung nach oben. Und 2025 sind wir jetzt bei 41,3%. Das langt natürlich überhaupt nicht aus. Die CDU sagt auch, jetzt ist gar nichts mehr zu machen und will den Zukunftsentscheid zurücknehmen. Und das fordert auch die AfD zum Beispiel.
Was müsste denn passieren, um Hamburg wieder auf Kurs zu bringen?
Es müsste sehr konsequent sehr viel umgesetzt werden. Die Linke sagt auch, alle Maßnahmen liegen auf dem Tisch. Jetzt müsste nur noch eben konsequent gehandelt werden. Das sagen auch die Umweltverbände NABU und BUND und fordern den Senat eben auf, deutlich ihre Klimaschutzmaßnahmen zu verstärken. Auch die Initiative Hamburger Zukunftsentscheid hat sich da nochmal gemeldet und gleich mal eine Liste vorgelegt. 43 Seiten Ideen, wie man es denn machen könnte. Unter anderem steht da drin, flächendeckend Tempo 30, mehr Solaranlagen in der Stadt und keine fossilen Heizungen mehr in den Neubaugebieten. Also es sind sich eigentlich alle, die das wollen, einig, es muss mehr getan werden. Aber da sind natürlich dann auch wahrscheinlich sehr unpopuläre Maßnahmen dabei.
Kann ich mir vorstellen. Und sag mal, diese 43 Seiten lange Liste, die hat sich ja bestimmt auch Umweltsenatorin Katharina Fegebank angeguckt. Was sagt die denn dazu? Hält sie an dem Klimaziel für 2040 fest?
Also ob die jetzt schon gesehen hat und was sie dazu sagt, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich nehme mal an, die Initiative hat sie ihr zukommen lassen. Ja, sie hält daran fest und sagt, es ist ein Dämpfer, aber wir behalten das Ziel im Auge. Und sie verweist dann nochmal darauf, dass die großen Hebel für den Klimaschutz in Hamburg auch noch kommen. Mit eben einer verstärkten Elektrifizierung im Verkehrsbereich, heißt, es wird mehr E-Autos geben und eben auch dem Ausstieg aus der Kohle bis 2030. Aber sie sagt auch, da muss mehr aus Berlin kommen. Damit die Klimaziele wirklich funktionieren, brauchen wir da mehr Rückenwind.
Ja, danke schön, Frauke. So, ich stelle mir jetzt gerade vor, es sind Temperaturen wie am Wochenende und mein Kind lernt in einem Container, weil es an der Schule nicht ausreichend Klassenzimmer gibt oder weil etliche Gebäude marode sind. Gegen diese schlechten Bedingungen will Hamburg was tun und nimmt in den kommenden Jahren knapp 500 Millionen Euro in die Hand. Zusätzlich zu dem Geld, das die Stadt ja sowieso immer jedes Jahr investiert in den Schulbau. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Das Geld dafür kommt aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität. Annalena Ehle hat sich damit beschäftigt. Wohin fließt denn das Geld genau, Anna?
Ja, also der größte Teil der 500 Millionen Euro, nämlich rund 380 Millionen Euro, soll bis 2030 in 8 geplante Schulbauprojekte fließen. Da geht es um Schulen, die neu gebaut werden, wie die Campus Schule Schnelsen oder der Campus Hafen City. Es geht aber auch um Schulen, die ausgebaut werden, wie zum Beispiel das Matthias-Claudius-Gymnasium in Wandsbek oder auch um eine Schule, die saniert wird, wie der Campus Hebebrandstraße. Und neben den Schulbauprojekten soll auch der Neubau der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht gefördert werden. Der Bau an der Rennbahnstraße in Horn beginnt laut Senat noch in diesem Jahr und soll dann bis 2028 fertig sein. Und außerdem soll in 3 neue Wohnheime für Auszubildende investiert werden. Die sind als Pilotprojekte geplant und zwar auf einem Schulgrundstück an der Fabriziusstraße, am Campus Ausschläger Weg und an der Großen Freiheit, quasi direkt neben dem Grünspan auf dem Kiez. Und darüber, dass diese Projekte durch das Sondervermögen des Bundes nun schneller umgesetzt werden können, freut sich Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel besonders.
Wir wollen ja wirklich auch in den nächsten Jahren viele Azubi-Wohnheime errichten. Vieles wird die Wirtschaft auch selbst machen. Dafür jetzt Modellprojekte zu haben, Bildungshaus Plus, was jetzt gezielt etwas ist, wo wir auch Schulgrundstücke effektiver nutzen und eine Kita oben Azubi-Wohnen. Oder dass wir für mehrere Unternehmen Azubi-Wohnheime errichten, wie das Azubi-Wohnheim der Stadtwirtschaft. Das ist auch etwas Positives von der Wirtschaft, was auch für sich daraus lernen kann. Das heißt, wir schaffen Role Models für das Thema Azubi-Wohnen, genauso wie auch im Hochschulbau. Das, glaube ich, ist etwas, was über diese konkreten Projekte heraus einen großen Impact hat.
Ja, und diese drei Azubi-Wohnheime sollen wohl in etwa bis 2029 fertig sein.
Das klingt alles richtig toll und man kann sich auch vorstellen, dass das auch bitter nötig ist. Trotzdem muss ich jetzt einmal fragen, warum fließt ein Teil des Sondervermögens vom Bund zuerst in den Bildungsbau? Also gibt es nicht noch andere Bereiche in der Stadt, die durch eine Finanzspritze gesunden würden?
Ja, die bekommen ja auf jeden Fall auch Geld, aber von den Schulen jetzt oder auch den neuen Räumen profitieren natürlich ganz, ganz viele, vor allem die vielen Schülerinnen und Schüler oder auch die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Hamburger Wirtschaft, das hat Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel heute nochmal betont.
Wir haben 3/4 der Aufträge im Bildungsbau gehen an Unternehmen aus Hamburg und der Metropolregion. Das heißt, die Hamburger Wirtschaft kann sich auf viele Aufträge freuen und das, glaube ich, ist in diesen Zeiten auch eine gute Nachricht.
Ja, das ist sehr wichtig, damit die Konjunktur wieder in Fahrt kommt und auch Hamburgs Schulsenatorin Xenia Bekeres wirkte heute ganz zufrieden.
Wir investieren in Hamburg ja schon lange in den Bildungsbau und wer durch Hamburg fährt, sieht das auch. Ich finde besonders toll, dass man in Schulgebäuden immer gar nicht erkennt, wo man ist. Also bin ich in Eppendorf oder bin ich in Billstedt, bin ich in den Walddörfern oder bin ich in Harburg? Und jetzt ein Investitionsbooster noch einmal vom Bund bedeutet für uns natürlich in haushalterisch auch eher herausfordernder Lage, dass wir hier Gelder nutzen können, die uns langfristig auch die Mietlinie ein bisschen halten. Und das ist für uns in dem nächsten Doppelhaushalt eine große Entlastung.
Also eine Entlastung und es soll alles ein bisschen schneller gehen. Von daher Finanzsenator und Bildungssenatorin heute sehr zufrieden.
Ja, haben also nicht nur Hamburg Schülerinnen und Schüler was davon, sondern auch viele Hamburger Unternehmen, wie du gesagt hast, ne? Win-win. Dankeschön, Anna.
Sehr gerne.
Und das war's von uns heute. Ich wünsche euch einen entspannten Abend. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.